Wenn ich jetzt auf meinen Sport zurückblicke, dann muss ich sagen, sehe ich tatsächlich mehr Niederlagen als Erfolge. Und weil ich einfach nicht meine Ziele erreicht habe oder meine Träume erreicht habe. Und ich glaube, ich hätte viel mehr gekonnt, als ich tatsächlich aufs Papier gebracht habe. Und deshalb glaube ich, dass ich das im Nachgang den Sport aber als positive Eigenschaft sehe, weil er hat mich zu dem Menschen gemacht, den ich bin. Und er hat mir einfach viele Möglichkeiten gegeben, die Welt zu sehen oder jetzt eben auch nach meiner Karriere daraus etwas schöpferisch zu machen, ja, ein Coaching zu machen. Und deshalb ist es vielleicht ja für mich diese Aussage, dass der Lebensstil schön ist und das, was ich dadurch erlebt habe. Hätte ich vielleicht das andere erreicht, würde ich sagen, ist es das.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute mit einer Frau, die für ihren Sport an den schönsten Orten der Welt unterwegs war, die einen Pokal als Türstopper benutzt hat, bis ihr Mann interveniert hat und gesagt hat, der wäre schon wert, gesehen zu werden. Die findet, dass der Lebensstil im Leistungssport viel wichtiger ist als ein Sieg oder eine Medaille oder eine Bestzeit. Die ein eigenes kleines Mini-Trainingszentrum in ihrer Garage hat. Die von sich heute sagt, dass sie durch ihren Sport Freunde und Familie schon sehr vernachlässigt hat, die bis zum Tag der Geburt ihres ersten Kindes trainiert hat und nach 3 Wochen schon wieder losgelegt hat, die nach einem Jahr entschieden hat, dass sie keine Leistungssportlerin mehr sein möchte, also ein Jahr nach der Geburt ihres Kindes, und die eine der erfolgreichsten Triathletinnen ist, die Franken je auf die Welt gebracht hat. Herzlich willkommen, Anja Ippach. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank. Das ist ja eine wunderschöne Vorstellung. Bekomme ich ja gleich Gänsehaut und Pipi in den Augen. Oh. Ja, hast du wirklich sehr authentisch Dinge aus meinem Leben erzählt. Bin ich jetzt fast ein bisschen sprachlos, woher du das alles weißt.
Ich hoffe, du bleibst nicht sprachlos, sonst kriegen wir im Podcast ein Problem.
Nein, ja. Um Gottes Willen.
Das kann man alles über dich finden, wenn man ein bisschen gräbt. Du warst Triathletin und bist da tatsächlich schon als Kind hingekommen. Und zwar, weil dein Papa einer der ersten Triathleten überhaupt in Franken war. Kannst du mal erzählen, wie das überhaupt gekommen ist?
Ja, genau. Also ich bin ja in Nürnberg groß geworden, auch wenn ich in Bamberg geboren bin. Und da ist ja nicht weit weg das fränkische Mekka Rot. Damals war es der Ironman Europe. Das ist sozusagen einer der größten Triathlon-Langdistanzen der Welt. Und wenn ich damals sage, dann meine ich so in den 80er, 90ern gab es eben auf der Welt noch nicht viele. Und dadurch hat sich in Franken eben tatsächlich so ein kleines Mekka gebildet, kann man sagen. Und mein Vater war Marathonläufer, hat das aber alles hobbymäßig gemacht. Und ich bin, sage ich mal, in einer sportlichen Familie, die Sport als Hobby gemacht hat, groß geworden. Und irgendwie war ihm dann Marathon zu wenig und er hatte einen Freund, der sich sozusagen eben diesen Ironman versucht hat und war da einer der ersten Zuschauer auch, als ich glaube, es war irgendwann in Mitte der 80er, 90ern, wo es stattgefunden hat. Und da hatte er dann sozusagen die Lust bekommen und hat dann den Triathlon begonnen. Und Triathlon mit Schwimmen, Radfahren, Laufen sind natürlich Sportarten, die irgendwie jeder kann und auch kennt. Und da bin ich dann einfach so ein bisschen mit groß geworden, habe gesehen, was der Papa macht. Und fand das irgendwie total toll. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als diese 3 Sportarten einfach auch auszuprobieren, auch in der Kombination. Und dadurch, dass es in Franken auch relativ früh so Kinderveranstaltungen gab, so Schnuppertriathlons, was damals nicht ganz üblich war, aber es gab es eben. Und da habe ich eben einfach früh mit reingeschnuppert und gar nicht viel gefragt, sondern hatte Spaß dran und irgendwie bin ich dabei geblieben.
Ist aber trotzdem ein großer Unterschied von ich bin irgendwie dabei geblieben zu ich bin mal auf den 4. Platz beim Ironman in Hawaii gelaufen. Das ist ja, glaube ich, so kann man schon sagen, auch wenn es kein Treppchen war, der größte Erfolg deiner sportlichen Karriere wahrscheinlich gewesen.
Ja, definitiv. Also ich habe zwar auch Europameistertitel und Vize-Europameister, aber nach wie vor ist der Ironman auf Hawaii in der Gesellschaft und auch in der Sportlerkarriere oder in der Triathlon-Szene der größte Erfolg. Da treffen sich die Besten weltweit einmal im Jahr. Das heißt, da kann man sich tatsächlich messen. Das ist so wie eine Olympiade. nur dass sie Gott sei Dank jedes Jahr stattfindet. Und deshalb ist leider die Holzmedaille, aber das ist tatsächlich mein größter Erfolg. Und da bin ich nicht nur dabei geblieben, das ist schon richtig. Wobei ich komme eben nicht aus einer Sportlerfamilie, wo sozusagen es vielleicht auch normal ist, dass Sport ein Beruf ist, sondern Sport war eben immer Hobby. Und dann hieß es eben also Schule und Beruf oder Ausbildung oder ich habe mich dann für Studium entschieden. Das ist natürlich alles hat vorrangig und der Sport läuft sozusagen nebenher. Und so lief er eben auch ziemlich lange nebenher. Weil ich einfach nicht den Mut hatte, auf die Karte Sport zu setzen und vielleicht auch nicht das Umfeld, das es auch braucht, um in diesem Sport als solches, als junger Mensch überhaupt zu existieren. Also gerade im Triathlon ist es so, dass man keinen Verband hat, also im Triathlon Langdistanz, wenn ich davon spreche. Und das war das, was mich nun mal gereizt hat. Ich habe auch olympischen Triathlon gemacht, als ich jünger war. Das ist ja so ein bisschen altersreglementiert. Aber diese Langdistanz mit 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Radfahren und dann noch einen Marathon laufen und das Ganze eben auch noch auf Hawaii, das war das, was mich fasziniert hat. Und auch die Athleten, die das gemacht haben, haben mich fasziniert und inspiriert. Und da ist es eben nicht ganz so einfach, in diesem Sport, sage ich mal, hauptberuflich das zu betreiben, weil man als Selbstständiger agiert. Also das heißt, man hat keine Fördermittel und außer man hat ein Elternhaus, das einem da helfen kann oder hilft oder auch die Möglichkeiten hat. Und deshalb ist es da relativ schwer, in jungen Jahren, sage ich mal, sich mit dem Sport selbstständig zu machen.
Du warst ja schon ganz lange sehr erfolgreich. Du hast ganz viele von den 73-Distanzen, also sozusagen der halbe Ironman, der ja auch nochmal eine eigene Disziplin ist, gewonnen, ganz viele Platzierungen mitgenommen. Also du warst super erfolgreich, das alles nicht hauptberuflich. Was ist denn dann passiert, dass du wusstest, jetzt kann ich den Mut haben, jetzt kann ich sagen, okay, ich kann davon leben und ich kann sozusagen meinen Alltag damit gestalten und es nicht nur als Hobby neben dem Beruf machen. Gab es da einen besonderen Moment oder war es eher eine Entwicklung?
Also es war eine Entwicklung, eine finanzielle Entwicklung vor allem auch. Also dass ich sozusagen die Möglichkeit hatte, mich selbst zu finanzieren, einhergehend natürlich mit der sportlichen Leistung, denn je besser die sportliche Leistung ist, desto eher hat man die Möglichkeit, Sponsoren zu akquirieren oder Sponsoren zu bekommen. Und deshalb war das so ein Prozess, wo ich quasi immer weniger arbeiten konnte als solche ist und immer mehr Sport treiben. Und dann hat sich das einfach immer von Jahr zu Jahr verändert und professionalisiert, bis ich dann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich tatsächlich Profi 100% und kann von dem Sport leben. Ja.
Könntest du mal so ein bisschen Einblick geben, wie sowas eigentlich abläuft? Also ich bin völlige Laien, was das angeht, wie eigentlich eine Einzelsportlerin sich finanziert, eine Profisportlerin. Also wie viele Sponsoren braucht man? Bezahlen die nach Leistung oder bezahlen die ein festes Monatsgehalt? Dann gibt es ja auch Sponsoren, die schicken dir die besten Schuhe ununterbrochen, aber halt nichts, wovon du dir Brötchen kaufen kannst. Also wie funktioniert das? Und vielleicht würdest du auch erzählen, wie viel verdient man da eigentlich?
Ja, also zum einen kann man beim Sport natürlich über Preisgelder Geld verdienen. Also das ist natürlich das, was jeder Sportler kann. Da kommt es natürlich auf die Leistung drauf an und da muss man natürlich dann auch Rennen auswählen, wo man als solches auch in dieses Niveau überhaupt kommt. Ist aber jetzt, wenn ich mal so, es gibt verschiedene Rankings in diesen Rennen. Also je nachdem, ob es eine Meisterschaft ist, gibt es mehr Geld oder weniger Geld. Also deshalb ist es relativ schwierig, weil gerade diese Langdistanzen, man kann da nicht viele im Jahr machen, körperlich. Also wenn man da 3 bis 4 große Events hat, dann ist es schon richtig viel. Und um nochmal eine Hausnummer zu sagen, so ein einfacher Ironman verdient man um die 3.000 bis 5.000 Euro Preisgeld. Das ist natürlich nichts. Ja, also es klingt vielleicht in der Summe mal kurz viel, aber wenn man davon 3 Rennen hat, dann sind es 15.000 Euro und man hat noch keine Miete bezahlt, noch kein Essen, noch kein Equipment. Also von den Preisgeldern selbst kann man schwer leben. Das ist natürlich ein Zusatz, das ist klar, aber letzten Endes braucht man Sponsoren und das sind meistens Sponsoren, die eben in dem Sport auch als solches tätig sind oder Produkte haben in dem Sport. Das heißt, man ist einfach eine Werbefigur, bekommt aber auch das Equipment natürlich, das es auch braucht. Und gerade Triathlon hat sich sehr professionalisiert in den letzten Jahren. Das heißt, man braucht tatsächlich auch das beste Equipment, um da vorne mitzumachen, da vorne dabei zu sein. Das sind dann natürlich auch strategische Entscheidungen, die man treffen muss. Mit welchen Partnern arbeitet man zusammen? Wer hat auch das beste Equipment?
Da reden wir im Triathlon vor allem von Schuhen und Bikes wahrscheinlich. Ne?
Genau, genau. Ja. So ist es ja. Natürlich auch von anderem Equipment, also sage ich mal, vielleicht auch Ernährung und so weiter und so fort. Also deshalb sind es Entscheidungen, die man strategisch trifft, aber natürlich muss man auch immer auf den Geldbeutel gucken. Und deshalb ist es so, dass Sponsoren natürlich auch einen bezahlen für eine Gegenleistung. Die Gegenleistung ist mittlerweile nicht nur den Sport, den man macht, sondern Werbeleistungen über soziale Medien, wenn man Fotoshootings macht, Testimonials oder Firmen-Events. Also das sind so die Dinge, die man als solches, als Sportler werblich machen kann. Oder dass man auch Trainingsstunden gibt, Workshops über diverse Themen. Also das ist das, womit man letzten Endes dann auch sein Geld verdient, ja.
Aber das heißt, sie überweisen nicht monatlich ein Festgehalt und dafür hast du eine vertragliche Mindestanzahl von Instagram-Stories oder Shootings, sondern es ist wirklich quasi für jedes Projekt eine eigene Finanzierung und du musst dann gucken, dass es reicht.
Genau, im Normalfall ja. Es gibt natürlich auch Firmen, wo Sportler die Möglichkeit haben, angestellt zu werden. Das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme. Letzten Endes hat man ein Gewerbe und ist gewerbetreibender als solches und muss eben einfach gucken, wie die Einnahmen als solches reinkommen. Ja.
Und ohne jetzt ins Detail zu gehen, weil ich weiß, dass das gerade in Deutschland redet man nicht so gern über Gehälter, aber konntest du gut davon leben oder war es eher so, dass du gedacht hast, so, ob es für die Rechnung diesen Monat reicht, muss man mal gucken?
Also ich würde sagen, ich konnte gut davon leben. Also wenn man natürlich sieht, welchen Aufwand man betreibt, glaube ich, gibt es trotzdem viele Menschen, die das nicht machen würden für dieses Geld. Aber für mich hat es auf jeden Fall gereicht. Es hat aber nicht gereicht, um ein größeres Team davon zu finanzieren. Und ich glaube, das hätte ich letzten Endes auch gebraucht, um noch erfolgreicher zu sein. Also deshalb, das ist das, was ich gesagt habe, dass Triathlon sich professionalisiert hat. Man braucht nicht nur einen Coach, den man bezahlt, sondern man braucht einen Social Media Manager, jemand, der die Aufnahmen macht, und man braucht einen Ernährungsberater, man braucht teure Trainingsmöglichkeiten. Also gerade im Triathlon ist es so, da trainiert man auch sehr viel im Winter, dass in Deutschland eben einfach unheimlich schwierig ist, sich vorzubereiten. Ich hatte damals das Glück, dass ich auf den Kanaren mit einem Hotel ein Agreement hatte, wo ich sozusagen super Bedingungen zum Trainieren hatte. Musste das schon mal nicht bezahlen. Andere müssen das tatsächlich bezahlen. Und wenn man dann beispielsweise seinen Social Media Manager mitnehmen muss, dann ist es eben einfach schwierig.
Ja, mehrere oder man Monate Fuerteventura für zwei Leute.
Genau, da muss man schon mal tief reingreifen. Oder beispielsweise die Reise nach Hawaii. Also so, man muss da für zwei Personen mindestens 6.000 Euro für 10 Tage rechnen. Und 10 Tage ist schon ziemlich knapp für so eine Rennvorbereitung. Und natürlich jede Person, die man mitnimmt, kostet. Und deshalb, ja, ist es tatsächlich schwierig. Ganz vorne an der Spitze ist es gut möglich, aber da muss man natürlich erstmal hinkommen und deshalb muss man das sehr unternehmerisch sehen, dass man eben einfach investiert und dann einfach hofft, dass aus diesem Unternehmen schwarze Zahlen kommen. Ja.
Wenn wir den finanziellen Aspekt mal wegnehmen, bedeutet ja trotzdem, sein Leben mit Leistungssport zu verbringen, dass man nicht nur 1,5 Stündchen pro Tag trainiert, sondern dann ist der Sport der Job. Wie war dieses Leben eigentlich? Also bevor du Mutter wurdest, als du wirklich richtig im Leistungssport warst und wo es um Dinge wie Ironman oder Challenge Rot oder was auch immer ging und du von morgens bis abends eigentlich, also wenn sich alles im Leben um den Sport dreht, wie hat sich dein Leben da angefühlt?
Schön, aber auch hart. Also beides. Ich habe den Sport aus Leidenschaft gemacht und mache ihn auch immer noch aus Leidenschaft. Aber wenn es natürlich das auf einmal darum geht, dass man damit Geld verdienen muss, dann ist es auf einmal schwierig, weil es nicht nur Leidenschaft ist, sondern ein unheimlicher Druck herrscht. Und dieser Leistungsdruck oftmals auch nicht nur das Finanzielle ist, sondern auch eben die eigenen Ziele und Erwartungen, die man an sich hat. Und dadurch war es wirklich hart. Also damit meine ich gar nicht mal das Training. Das Training, sag ich mal, war zu bewältigen. Natürlich gab es auch viele unangenehme, harte Einheiten, wo man da durch musste. Aber dieser gesamte Druck, der auf einem lastet, wie die Saison wird, wie man sich vorbereitet, ob man die richtigen Entscheidungen hinsichtlich Material, hinsichtlich Rennen trifft, wie die Konkurrenz sich entwickelt, Dinge, die man dann auch nicht beeinflussen kann. Und da auch immer, weil ich gesagt habe, auch, dass es ein sehr dynamischer Sport ist, der sich von Jahr zu Jahr auch immer in den Zeiten verbessert, aufgrund von verbesserten Trainingsmöglichkeiten, Regenerationsmöglichkeiten, Ernährungsstrategien, Material, ist es halt ein unheimlicher Druck, immer da ganz vorne mit dabei zu sein. Und das fand ich schwierig. So sehr ich diese Sportarten geliebt habe und auch das Leben, also ich treibe gerne Sport, ich bin gerne draußen und es macht mir auch nichts aus, mich total zu verausgaben. Also ganz im Gegenteil, ich mache das sehr gerne. Aber in Kombination eben mit diesem ganzen Leistungsdruck außenrum war es wirklich hart, muss ich sagen. Ja.
Ich bin jemand, ich laufe, wenn es gut läuft, 12 Kilometer langsam. Ich schwimme, um mich im Sommer abzukühlen. Und Fahrradfahren ist für mich so eine gute Möglichkeit, um umweltfreundlich zur Arbeit zu kommen oder gemütlich zum Biergarten. So, um das mal ins Verhältnis zu stellen.
Yeah.
Die Vorstellung, diese Strecken, also ein Marathon und 180 Kilometer Fahrrad fahren und das alles auch noch auf Tempo natürlich. Und dann noch dazu eine Runde schwimmen vorher von knapp 4 Kilometern, ist für mich körperlich eine vollkommen unvorstellbare Leistung. Also es will mir nicht in den Kopf, wie ein Körper das an einem Tag alles schaffen kann. Wie schafft ein Körper das? Also was musst du alles tun, damit du solche Höchstleistungen aus dem Körper rausholst, der ja auch nicht aus anderem Material ist als meiner? Ne? Also,
absolut.
Wie ist das möglich?
Ja, also zu einem muss man sagen, dass die Strecke für mich auch weit war. Also es ist trotzdem eine Strecke, die für jeden Profi-Triathleten weit ist. Also es ist nicht so, dass wenn man viel trainiert, dass es irgendwann sich anfühlt wie ein 12-Kilometer-Lauf. deshalb hat man vor so einem Tag auch wirklich großen Respekt, weil man unheimlich an seine Grenzen gehen muss. Das ist auch etwas, was man nie trainiert. Also man fährt nie 180 Rad und läuft einen Marathon, weil es einfach eine zu große Belastung ist und man bräuchte zu viel Regenerationszeit, die einem dann auch wieder verloren geht in der Trainingszeit. Also das vielleicht auch mal, um wirklich diese Distanz da auch nochmal zu relativieren, was sie auch für einen Profisportler heißt. Also es ist einfach viel und es ist auch einfach weit. Aber genau das macht diesen Reiz aus. Und um dahin zu kommen, es ist eine Arbeit, die über Jahre geht. Also jetzt beispielsweise, wenn du starten möchtest, dieses Projekt, dann braucht man da Jahre dafür. Mhm. Also allein, um die Distanz zu bewältigen, dann noch nicht mal auf Geschwindigkeit. Mhm. Und diese Zeit muss man sich natürlich erstmal nehmen und geben. Und dann ist es wirklich wichtig, dass man, ich glaube, Spezialisten auch hat, die einen so ein bisschen hinführen. Also damit meine ich jetzt Trainer, Coaches, die einem wirklich tatsächlich helfen hinsichtlich technischen Fähigkeiten, hinsichtlich Trainingsmethodik. Vor allem bei den Langdistanzen spielt die Ernährung eine große Rolle, weil es letzten Endes ein Stoffwechselwettkampf ist. Also das, was reinkommt, kann dann letzten Endes auch nur in Energie umgewandelt werden. Und das sind eben ganz viele Faktoren, die da wirklich eine große Rolle spielen, bis hin natürlich zu den mentalen Fähigkeiten. Mhm. Weil so ein Rennen als auch so ein Training auch immer genauso ein mentales Training wie körperliches Training ist. Und deshalb ist es so etwas, was man aufbaut. Also man fängt da nicht einfach jetzt morgen an und macht einen Ironman, sondern es ist tatsächlich so, dass es über Jahre baut sich das auf und dann merkt man einfach, es wird von Jahr zu Jahr besser und dann kann man sich an die Distanz ranwagen. Und deshalb ist es so auch ein Prozess als solches, ja.
Was wäre denn aus deiner Sicht das perfekte Alter, um damit anzufangen? Du warst ja sehr jung.
Ja.
Wäre das auch deine Empfehlung, dass du sagst, je früher, desto besser? Oder gibt es ein Alter, wo du sagst, nee, eigentlich erst, wenn der Körper richtig ausgewachsen ist? Oder wie ist das?
Ja. Also generell ist es so, es gibt auch eine Altersbegrenzung, um überhaupt bei so Wettkämpfen teilzunehmen. Mittlerweile ist sie bei 18, vorher war sie bei 21. Aber wenn man jetzt eine gute Triathletin oder Triathlet werden möchte, dann lohnt es sich auf jeden Fall zu warten. Ich bin ein bisschen ein ungeduldiger Mensch, deshalb habe ich auch da nicht gewartet. Es ist so, dass man sich erstmal über diese kürzeren Distanzen, olympische Distanz oder diese 70-3-Distanz, diese Halbdistanz, erstmal eine gewisse Schnelligkeit und Fähigkeit und auch Erfahrung sammelt. Weil man quasi bei dieser Ausdauersportart macht es Sinn, dass man diese Schnelligkeit erstmal trainingstechnisch dann sozusagen auf die längere Strecke nimmt. Das heißt, es macht mehr Sinn, von der kurzen Distanz dann langsam in einem Alter von 25, Mitte 20, vielleicht Ende 20 auf diese Langdistanz zu wechseln. Und da kann man sich dann immer noch 10 Jahre wunderbar verausgaben. Also mit 40 gibt es immer noch Weltmeister auf dieser Distanz, weil eben da auch Erfahrung eine Rolle spielt, eine große Rolle. Und deshalb ja, ist es tatsächlich so, dass man etwas wartet und dieses Potenzial vor allem gut ausschöpfen kann, wenn man halt diese Schnelligkeit trainiert hat, auf diesen kürzeren Distanzen als solches.
Kannst du dich an deinen allerersten Triathlon in der Langdistanz noch erinnern?
Ja. Ja, das war der geilste Tag meines Lebens. Ich durfte den ganzen Tag nur Sport machen, weil damals war das so, dass ich noch viel gearbeitet habe. Und dann war das total toll, dass ich den ganzen Tag nur Sport machen konnte. Nichts arbeiten, nichts anderes machen. Und dann war es natürlich auch noch in Rot, also dort, wo mein Papa das auch gemacht hat. Und die Familie war dabei, was immer eine große Rolle auch spielt oder für mich gespielt hat, dass ich Menschen dabei habe, die mich unterstützen auf der Strecke, auch wenn man sie nur kurz sieht, aber das hat bei mir unheimlich viel ausgemacht und mir auch sehr viel bedeutet. Und ja, deshalb hatte ich da Gänsehaut.
Motivation vom Streckenrand ist das eine. Aber was ich mich auch gefragt habe, ist, was passiert eigentlich in deinem Kopf bei so einem Wettkampf? Du bist ja auch einfach stundenlang unterwegs und es ist ein Einzelsport. Auch wenn viele Leute um einen rum das Gleiche tun, ist es ja nichts, was man als Mannschaft macht.
Ja.
Das heißt, du wirst auch nicht irgendwie, keine Ahnung, einen Plausch aus deiner Kindheit erzählen, da mit dem neben dir laufenden Menschen. Was passiert in diesen ganzen Stunden in deinem Kopf? Was geht dir durch die Gedanken? Wie sehr denkst du darüber nach, was du gerade tust und wie sehr ist es Automatismus? Was denkst du da stundenlang?
Also es ist viel Automatismus, weil du natürlich in den Trainingsstunden auch schon viel mit dir allein bist. Und es ist tatsächlich so, man trainiert viele Stunden allein. Auch bedingt eben durch die Strukturen im Triathlon, gerade im professionellen Triathlon ist es so, dass man eben kein Team hat, wie jetzt beispielsweise beim Radsport. Das heißt, man trainiert wirklich viel alleine, hat einen eigenen Plan, hat einen eigenen Coach. Also es ist tatsächlich eine Einzelsportart, wie man das gar nicht, glaube ich, extremer ausführen kann. Und dadurch lernt man natürlich auch im Training schon viel mit sich allein zu sein. Am Renntag hat man dann aber natürlich nochmal ganz andere Gedanken, die man auch versucht zu steuern. Denn bei so einem Rennen, das eben 8, 9 oder 10 Stunden geht, je nachdem, ist es ganz normal, dass man an Punkte kommt, wo man sich absolut demotiviert, müde, kaputt, ans Aussteigen denkt. Also wo unheimlich viele negative Gedanken aufgrund dieser körperlichen Belastung und auch der Schmerzen auftauchen. Also die kommen nicht einmal, die kommen immer wieder. Und die große Leistung ist, mit diesen Gedanken als solches umzugehen. Und das lernt man aber nicht in der Situation, wo sie kommen und auch nicht im Training, sondern auch tatsächlich durch mentales Training, dass man vorher Visualisierungen trainiert, wie man sich aus diesen Tiefs wieder rausholt, an was man denkt, Mantras, die man spricht, zwar nicht laut spricht, aber innerlich spricht, gewisse Taktgeber, die man auch hat oder an auch beispielsweise das Thema Ablenkung. Man lenkt sich ab, indem man sich auf die Technik konzentriert, auf den Vordermann konzentriert. Also da gibt es so eine ganze Bock von mentalen Tricks, wo man reingreift und hofft, dass eine davon sozusagen in der Situation wirken. Und dann ist es tatsächlich einfach die Häufigkeit. Deshalb sind eben viele, sag ich mal, Weltmeister in dieser Sportart etwas älter, weil nicht nur die körperlichen Fähigkeiten, sondern vor allem auch die mentalen Fähigkeiten auch erst als solches geschliffen werden müssen zu einem Diamanten. Und also jetzt, wo ich 40 bin, glaube ich, kann ich auch sagen, da tickt man vielleicht auch ein bisschen anders, als wenn man 30 ist. Und das ist durchaus auch ein Vorteil in dieser Sportart, ja.
Welche Mantras haben dir besonders geholfen?
Also ich hatte ein ganz persönliches Mantra, das waren meine Nichten, da hatte ich noch keine Kinder, die waren noch ganz klein und die haben immer für mich gesungen. Und nachdem ich eine Katze hatte, die Malle hieß, haben sie immer Malle Tante, go, go, go. Und das haben sie immer gesungen und geschrien. Und es war aufgrund von dem Rhythmus ein sehr schneller Laufrhythmus. Also den hatte ich sehr oft. Und dann hatte ich noch vor allem beim Laufen oder auch beim Radfahren so Mantras wie: mit jedem Tag und jedem Schritt werde ich schneller und schneller. Oder mit jedem Tag und jedem Tritt, ja, das war dann auf das Radfahren übertragen. Also da hatte man so gewisse Mantras, die man gesungen hat, um sich in dem Moment einfach bei der Pace zu halten, ja, oder überhaupt in Bewegung zu halten.
Jetzt gibt es ja zwei Typen von Sportler und Sportlerinnen. Die einen sind die eigentlich extrem gerne auf ihre Sportuhr gucken und wissen, wie viele Kilometer habe ich schon geschafft, wie weit bin ich gekommen, wie ist meine Pace, wie ist mein Puls, wie ist irgendwie meine Atmung, die das alles die ganze Zeit total kontrollieren. Und dann gibt es die, die eigentlich gar nicht wissen wollen, bei wie vielen Kilometern sie sind, weil sie dann eher das Gefühl haben, oh Gott, das, was vor mir liegt, ist ja noch so weit, erinnere mich daran nicht. Und ich laufe jetzt einfach so, wie sich's richtig anfühlt und vertraue meinem Gefühl. Zu welcher Gruppe gehörst du denn?
Ich würde sagen beides. Mhm. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man sich in dem Moment auch gerade fühlt. Also natürlich ist es so, dass man gewisse Vorgaben hat, woran man sich hält, hinsichtlich Wattwert beispielsweise beim Radfahren oder Pace beim Laufen. Deshalb hat man schon so eine Range, aber wo man sich in der Range als solches bewegt, das entscheidet dann der Moment oder die Verfassung in dem Moment. Und manchmal sind es eben auch taktische Entscheidungen, die man im Rennen treffen muss. Da ist dann eben das, wo man dann nicht auf die Werte guckt, sondern einfach auf dieses Gefühl, kann ich jetzt diesen taktischen Zug machen oder kann ich da mitgehen oder nicht. Deshalb braucht es tatsächlich beides. Letzten Endes würde ich mich aber, wenn ich mich jetzt in ein Kontinuum bewege, auch in der Mitte bewegen vom Typus. Also ich bin weder der Zahlenfreak noch der Totale, ist mir egal. Aber eine gesunde Mitte, vor allem ein gutes Körpergefühl, ist das, was ich eigentlich als sehr viel wichtiger erachte als die reinen Zahlen.
Du hast in anderen Interviews mal gesagt, das hatte ich in der Einleitung schon mal so kurz erwähnt, dass du eigentlich diesen Lifestyle viel spannender fandst als Bestzeiten und Siege. Was meinst du damit?
Ja, also als Triathlet hat man eigentlich die Möglichkeit, die Welt zu bereisen. Wenn man es professionell macht, muss man sie tatsächlich auch bereisen. Also da hat man manchmal auch gar nicht die Wahl.
Oh, und
ja, genau. Und man nimmt sich ja oft in meinem Leben vor, ach, ich möchte ja mal dahin und irgendwie macht man es nicht, weil es nie passt. Und das Tolle am Triathlon ist, da ist ein Termin, da ist ein Rennen und dann macht man das auch. Mhm. Und gerade, ich bin jetzt nicht so der Wintertyp, mir fällt diese dunkle, schwere Zeit wirklich schwer hier in Deutschland, obwohl ich gerne hier lebe. Und dann hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich den Winter über fast nie da war und war da eben in Ländern, wo die Sonne schien. Und das meine ich tatsächlich mit dem Lebensstil. Und dass man natürlich einfach viel in Bewegung ist. Man trifft viele Menschen, man ist selbst in Bewegung, man ist viel draußen in der Natur, was ich unheimlich wichtig finde oder was für mich wichtig ist. Und kann so seinen Tag selbstbestimmt leben. Also das finde ich auch, ist ein großer Luxus als solches. Und diesen Lebensstil auch so im Einklang mit seinem Körper, das fand ich oder finde ich tatsächlich schön, ja.
Trotzdem kann ich dir nicht ganz abnehmen, dass Bestzeiten und Siege keine Rolle spielen, weil sie ja im Profisport schon einfach auch extrem relevant sind.
Ja, also muss ich noch mit Ja beantworten. vielleicht habe ich es auch gesagt, weil ich ganz persönlich vielleicht auch nicht das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Hm. Vielleicht ist es für mich auch ein bisschen diese das ist jetzt keine Ausrede, aber vielleicht gut reden, weil ich war oder bin eine sehr ehrgeizige Person. Und wenn ich jetzt auf meinen Sport zurückblicke, dann muss ich sagen, sehe ich tatsächlich mehr Niederlagen als Erfolge. Und weil ich einfach nicht meine Ziele erreicht habe oder meine Träume erreicht habe. Und ich glaube, ich hätte viel mehr gekonnt, als ich tatsächlich aufs Papier gebracht habe. Und deshalb glaube ich, dass ich das im Nachgang den Sport aber als positive Eigenschaft sehe, weil er hat mich zu dem Menschen gemacht, den ich bin. Und er hat mir einfach viele Möglichkeiten gegeben, die Welt zu sehen oder jetzt eben auch nach meiner Karriere daraus etwas schöpferisch zu machen, ja, ein Coaching zu machen. Und deshalb ist es vielleicht ja für mich diese Aussage, dass der Lebensstil schön ist und das, was ich dadurch erlebt habe. Hätte ich vielleicht das andere erreicht, würde ich sagen, ist es das.
Ja, guter Punkt. Du guckst ja sehr selbstkritisch zurück, also in verschiedenen Postings, die du gemacht hast und in Interviews und so, schaust du schon auf dein Leben und sagst, da hatte ich vielleicht nicht immer ein gutes Verhältnis zu meinem Körper.
Ja.
Ich war viel kritischer, als ich hätte sein müssen. Ich habe mich gar nicht immer wohl gefühlt und auch dieses, ne, was ich auch schon irgendwie angedeutet hatte, dass du auch einfach auch sehr, sehr viel soziale Kontakte verzichtet hast, Familienfeiern hast sausen lassen, um trainieren zu gehen, solche Dinge. Was ist passiert, dass du da heute so drauf schaust und auch, also viele, die sowas erleben, würden das ja eher wegdrücken und sich damit nicht selbstkritisch auseinandersetzen. Aber du gehst damit sogar sehr öffentlich um. Wie kommt das?
Ja, vielleicht liegt es ein bisschen an der Persönlichkeit. Ich bin sehr kritisch, aber nur mir gegenüber oder am meisten mir gegenüber. Ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen so ein Frauenthema, ich weiß es nicht.
Ziemlich möglich, ja.
Ja, ich glaube, mir hat ein Stück weit der Egoismus in dem Sport gefehlt, den es auch braucht, um, sag ich mal, den Lebensstil so zu leben, weil dieser Sport oder ja, diese Sportart erfordert eben, dass man selbst die Nummer eins ist. Mhm. Und alle anderen kommen dann hinten dran. Und das ist mir unheimlich schwer gefallen, hinsichtlich Beziehungen, hinsichtlich sogar meinem Hund, den ich damals hatte, mich so weit vorne ranzuschreiben. Und deshalb fand ich das dann immer tatsächlich von mir nicht gut, wenn ich eben trainieren gegangen bin, anstatt andere Dinge, wie jetzt eben Familienfeiern oder andere Dinge eben zu erleben oder für Freunde da zu sein, weil ich eben einfach oft nicht da war. Und deshalb rückblickend, glaube ich, habe ich trotzdem gut gemeistert, aber natürlich dadurch, dass ich nicht egoistisch genug war, habe ich auch nicht sportlich wahrscheinlich das erreicht, was ich erreichen hätte können. Aber letzten Endes ist man nachher immer schlauer. Und deshalb habe ich mich einfach für den Weg entschieden, der eben meiner Person als solches dann auch entsprach. Und mittlerweile kann ich es, glaube ich, auch gut begründen. Aber Selbstkritik ist aber definitiv ein Punkt, was dich weiterbringt im Sport. Also es ist auch was sehr Gutes, weil du immer wieder hinterfragst, ja, mache ich das gut genug? Wo kann ich verbessern? Wo ist Potenzial? Und damit wächst man dann natürlich auch ein Stück weit auf, weil es das dich letzten Endes besser macht. Mhm. Also zu einer besseren Sportlerin, nicht jetzt zu einem besseren Menschen. Und deshalb, glaube ich, gehört das auch dazu. Ja, weil sonst würde man sich ausruhen. Und das kann man halt in dieser Sportart tatsächlich nicht.
Mhm. Ich glaube, es gibt schlimmere Selbstvorwürfe, die man sich machen kann, als zu sagen, ich war nicht egoistisch genug.
Ja.
Das ist eine. Ist es okay, wenn wir über deinen Körper sprechen?
Ja, na klar.
Also als Triathletin muss man eigentlich so nah wie möglich an einen Männerkörper rankommen, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Also je muskulöser man ist, je breitschultriger, desto besser. Weibliche Rundungen sind eigentlich nur im Weg und stören. Man ist total sehnig und also athletisch ohnehin, aber jegliche Weiblichkeit ist eigentlich unpraktisch, wenn man es mal so sagen will. Wie hast du deinen eigenen Körper in diesen absoluten Hochphasen, also es gibt Bilder von dir vom Ironman, wo man dich sieht, du bist ein Muskelpaket. Also man sieht keine Brüste, man sieht keinen Po, man sieht einfach nur einen ganzen Körper voller Muskeln. Wie ist dein eigenes Körperbild in diesem Zeitraum gewesen und wie blickst du da eigentlich heute drauf?
Ja, interessant, dass du das so siehst. Ich sehe ihn ganz anders. Also ich sah ihn sehr weiblich.
Im Vergleich zu anderen Triathletinnen.
Ne?
Also
genau,
nicht im
genau.
Vergleich zu anderen
Nein.
sportlichen Frauen,
Nein.
sondern im Vergleich zu anderen
zu anderen Triathletinnen.
Genau,
mit denen vergleicht man sich ja auch ständig. Mhm. Und also der Körper war tatsächlich für mich unheimlich schwierig, weil ich genetisch bedingt tatsächlich einfach ein bisschen weiblicher bin als eben andere meiner Konkurrentinnen. Und dieses Thema hat mich ständig beschäftigt. Und ich muss auch sagen, hat mir die größten Erfolge gekostet, weil ich meinen Körper einfach nicht so behandelt habe, wie er es hätte brauchen müssen. Also ich habe ihn nicht genug ernährt, weil ich in einer Phase groß geworden bin in dem Sport. Da hat man noch die Theorie gehabt, dass man Fettstoffwechsel trainiert, indem man quasi nüchtern trainiert, indem man mit viel Wasser trainiert, aber nicht mit Nährstoffen oder vielleicht noch einem Elektrolytgetränk, aber eben jetzt nicht mit Kohlenhydraten. Und in so einer Phase bin ich als solches groß geworden. Das ist so ein bisschen auch die DNA, die mich immer noch verfolgt, obwohl ich es heute sehr viel besser weiß.
Mhm. Und aber das ist Mangelernährung eigentlich, ne?
In so ja, einer Situation. Ja, genau. Und der Körper ist dadurch natürlich immer, also er hätte viel austrainierter sein können, aber er ist immer in so eine Art Schutzfunktion gegangen, weshalb er sozusagen eher Fett eingelagert hat aufgrund dem Stresspegel des hohen Cortisols, anstatt eigentlich Fett zu verbrennen, was er getan hätte, hätte ich ihn ausreichend ernährt. Mhm. Dann ist natürlich, muss man sagen, Triathlon auch ein sehr körperbetonter Sport. Mhm. Also man hat ja so einen engen Anzug an, da gibt's ja nichts zu kaschieren. Mhm. Und gerade mit dem Laufen, du trägst ja auch dein Körpergewicht. Und der ist ein bisschen, was so diese körperlichen Fähigkeiten angeht, ein bisschen schwierig, weil er beim Radfahren ist eine Kraftausdauersport. Das heißt, da brauchst du Kraft. Beim Laufen, klar, brauchst du natürlich auch Kraft, aber da spielt das Gewicht einfach eine Rolle. Mhm. Schwimmen ist auch eher eine Kraftsportart, wo du oben breit sein musst, was du jetzt beim Laufen wieder nicht brauchst. Also es ist ein bisschen schwierig als solches.
Die Quadratur des Kreises.
Genau, so ist es, ja. Und so ist es dann natürlich auch, wie man selbst seinen Körper als solches sieht. Und also ich bin nach wie vor auch dem gegenüber immer noch kritisch. Ist vielleicht auch etwas, was ich so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen habe oder vielleicht auch vorgelebt bekommen habe im Elternhaus. Dass ich dazu nie so eine, sag ich mal, eine gute Beziehung aufgebaut habe. Und der Sport hat es natürlich ein Stück weit potenziert, ja, weil man natürlich, wenn es um sportliche Leistung geht, da spielt der Körper, die Körperzusammenfassung natürlich eine große Rolle. Und ich bin da natürlich auch sehr jung, als junges Mädchen in die Leistungsschiene geraten über den Olympiastützpunkt. Und dort gab es eben so Messmethoden wie Fettmessen. Und das, glaube ich, ist halt für eine heranwachsende junge Frau oder ein Mädchen schon ein Thema, das sehr schwierig ist. Vor allem dann, wenn man es im Vergleich sieht und daran dann auch irgendwie gemessen wird. Also finde ich, ich weiß nicht, ob sie es heutzutage noch machen, aber ich fand es zum damaligen Zeitpunkt absolut nicht das Richtige für eine junge Frau. Und das ist dann natürlich etwas, was dich dann auch ständig begleitet. Ja. Gerade dann vielleicht auch, wenn sich der Erfolg nicht so einstellt, wenn du natürlich alles gewinnst, dann gibt dir das vielleicht alles so ein bisschen Bestätigung. Okay, du bist in Ordnung, so wie du bist. Aber wenn du mehr erreichen möchtest oder mit der Leistung nicht zufrieden bist, dann fängst du natürlich an dieser Schraube zu drehen oder dort vielleicht die Ursache zu suchen. Ja.
Und wie ist es heute? Wenn du diese Bilder siehst, wenn du heute in den Spiegel guckst, du hast ja jetzt Abstand, du bist retired,
ja.
Um dieses wunderbare Wort zu benutzen. Also vor allem bist du Mama, aber dazu kommen wir gleich. Wie ist denn deine Selbstwahrnehmung, dein Verhältnis zu deinem Körper heute?
Immer noch schwierig tatsächlich. Ja, also wie gesagt, ich habe gesagt, dass das so ein bisschen vielleicht auch an der Familie liegt, ja, dass wir da so ein Thema haben, dass jeder da eben unzufrieden ist mit seinem Körper. Und ich habe aber gelernt, aufgrund eigentlich tatsächlich von meinen Schwangerschaften, meinen Körper auch mit anderen Augen zu sehen, also was er fähig ist zu leisten. Und nicht nur sozusagen der Blick in den Spiegel, sondern das, was innen auch steckt. Und da bin ich eigentlich sehr stolz drauf, was er geleistet hat, also sowohl sportlich als dann eben auch ja, für mich war das ein Wunder, ein eigenes Leben zu produzieren, ja. Und eben so, wie ich bin, dass ich gesund bin. Ja, ich war nie krank oder sehr selten krank. Und so versuche ich den Körper mittlerweile eigentlich auch dankbar zu sein für das, was er mir gegeben hat. Auch wenn ich ihn nach wie vor eigentlich gerne anders hätte, wenn ich im Katalog auswählen könnte. Aber so spielt das Leben nicht. Und ich glaube, ich habe mich da tatsächlich, arbeite mich immer mehr an die inneren Werte dran, wobei es so einen gewisseren äußeren Rahmen braucht, damit ich zufrieden bin.
Aber das ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt, dass du einen der leistungsfähigsten Körper hat, die man als Frau überhaupt erreichen kann, was dein Körper alles kann, davon träumen andere. Und trotzdem reicht es dir nicht, ne? Also das steckt schon ganz schön tief anscheinend.
Ja, ja, und es ist natürlich auch immer, mit wem vergleicht man sich? Und da ist natürlich, klar, man vergleicht sich dann mit leistungsfähigeren Frauen, mit dünneren Frauen, die diesen Sport machen. Und deshalb ist, sag ich mal, das so ein bisschen ein verschobenes Weltbild als solches auch. Das muss man ganz klar sagen, ja.
Wenn du an diese junge Anja zurückdenkst, die da am Olympiastützpunkt ist, die diese Fettmessung über sich ergehen lassen muss, die neben vielleicht total drahtigen, muskulösen jungen Frauen steht und sich da vergleichen muss. Was würdest du ihr sagen?
Du bist gut, wie du bist.
Ja. Ah, das sollten wir uns alle viel öfter sagen.
Ja, na, stimmt.
Lass uns über einen anderen Aspekt deines Körpers sprechen, nämlich deine Schwangerschaften, die dein ganzes Leben verändert haben. Also Pauline, deine Tochter, als sie zur Welt kam, klang das alles noch so, ja, okay, das ist jetzt ein spannendes Projekt und ich werde jetzt Mama und ich finde das alles ganz toll, aber der Leistungssport steht da und klopft schon quasi ungeduldig an die Krankenhauszimmertür. Wann kommst du und machst hier weiter? Ja. Das ist so nicht geworden, ne? Pauline hat alles verändert.
Ja, ja, zum Glück, ja. Also eine sehr schöne Veränderung. Also ich habe ja damals mit 35 sozusagen wurde ich schwanger und oder 34, ja, nee, 35 war ich schon. Und es ist natürlich ein Alter, wo man noch 4, 5 Jahre den Sport auf höchstem Niveau machen kann. Also es ist noch nicht vorbei. Ich war damals aber schon so ein bisschen an dem Punkt, dass ich den Sport schon 10 Jahre professionell gemacht habe. Mhm. Und ich habe so ein bisschen im Sport die Perspektive nicht gesehen, wie ich mich noch entwickeln kann. Ich hatte keine Idee, welches Team ich brauche. Oder hatte vielleicht die Idee schon, aber nicht die Möglichkeiten, um das Ruder nochmal rumzureißen, um es mal so zu sagen. Und war im Kopf einfach auch schon müde. Und dann war das für mich so schon auch die Option, vielleicht ist das jetzt das Ende von deiner Karriere. Auch wenn ich es gern anders beendet hätte, aber das lag mir schon im Kopf, dass das auf jeden Fall ein Weg ist. Entweder es ist der eine Weg oder es ist der andere Weg. Und bis zum Tag der Geburt habe ich auch ordentlich trainiert, auch schon mit dem Gedanken, was passiert danach. Ich muss sagen, ich hatte ja keine Ahnung, wie das wird mit Kind, auch wenn man, sage ich mal, Kinder in der Familie hat. Also meine Schwester hatte 2 Kinder und also ich habe schon mitbekommen, was es auch heißt, Kinder zu bekommen, bin da nicht völlig weltfremd und bin auch schon immer sehr kinderfreundlich gewesen. Und also deshalb war mir das als solches schon bewusst, dass das eine große Veränderung ist. Dass sie aber so massiv ist, für mich persönlich, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Also es war für mich in dem Moment, wo sozusagen ich dieses kleine Wunder in der Hand hatte, hatte sich das Universum verändert. Und ich dachte dann, naja, erstmal gucken, sind das jetzt die Hormone? Kommt es dann vielleicht wieder nach einem Jahr? Das habe ich mir eben als solches Zeit gegeben. Ob dann nochmal, wie bei vielen anderen Kolleginnen, wo ich das miterlebt hatte, die zumindest leistungsmäßig sich sogar noch mal entwickelt hatten nach dieser Babypause, wo ich das einfach offen gelassen hatte, weil ich es tatsächlich überhaupt nicht einschätzen konnte. Und es kam dann aber nicht mehr zurück. Also ich habe dann gewartet und nach einem Jahr habe ich gesagt, nee, also es kommt nicht mehr. Also dieser Fokus, diesen Sport, dass der meine Welt ist, der war auf einmal weg. Und dann war für mich klar, dann beende ich meine Karriere und habe jetzt eine neue Aufgabe in meinem Leben.
Was fehlt dir denn?
Manchmal ein bisschen mehr Zeit für mich selbst.
Okay, das kann, glaube ich, jede Mama von 2 kleinen Kindern von sich behaupten.
Genau.
Aber fehlen dir Wettkämpfe, fehlt dir dieses sich komplett verausgaben, von dem du vorhin gesprochen hast? Alles das, was ja eigentlich der Inhalt deines Lebens war. Du hast vorhin gesagt, der geilste Tag deines Lebens war der, wo du den ganzen Tag nur rennen und dich anstrengen konntest. Musstest du das so ein bisschen abbauen oder hat ein Stress den anderen ersetzt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also durch die Schwangerschaft hat sich das schon ein bisschen abgebaut, weil man dann ja einfach weniger trainiert. Und deshalb war das auch so ein bisschen eine Vorbereitung eigentlich für die nächste Lebensphase. Und es ist schon noch so, dass ich mich verausgaben möchte. Heute Morgen war ich auf der Laufbahn morgens um 6.30 Uhr und habe mich da verausgabt. Also es ist schon noch so, dass ich die körperliche Bewegung tatsächlich brauche, aber nicht mehr in dem Umfang. Also wenn ich jetzt 1 Stunde, 1,5 Sport mache, dann reicht mir das völlig aus, um, sage ich mal, ich selbst zu sein und auch ausgeglichen zu sein. Also für mich ist es jetzt tatsächlich Ausgleich, auch wenn es jetzt oftmals jetzt keine lockeren Einheiten sind, sondern auch intensive Sachen. Aber also ich brauche den Sport definitiv als Ausgleich oder als auch um mich selbst zu spüren. Aber das eine hat das andere ersetzt, ja, kann man sagen, oder vielleicht auch besser gemacht, ja. Also wenn ich jetzt so rückblickend gucke, wie mein Leben jetzt ist, sehe ich das schon als großen Luxus, ja, dass ich 2 kleine Kinder aufwachsen sehe, dass wir in Deutschland ein Modell haben, wo man als Frau zu Hause bleiben kann. Das sind natürlich schon alles Sachen, die die sind großer Luxus, ja.
Gibt es bei dir einen Tag ohne Sport?
Ja.
Ja?
Ja. Also ich habe Ruhetage, so wie damals auch.
Ja gut, aber ein Ruhetag nach einem Ironman ist ja was anderes.
Genau, aber da hat man auch, man hat auch im Training, also eine Trainingswoche besteht immer, hat man immer ein oder zwei Entlastungstage, heißt das, heißt nicht Ruhetag, Entlastung, wo man locker schwimmt oder Yoga macht. Und ja, die habe ich als solches auch, also zwei Ruhetage. Da mache ich aber tatsächlich nichts. Und an den anderen Tagen eben mache ich 1 bis 2 Stunden Sport. Zu Uhrzeiten, die etwas unangenehm sind, aber also für andere, für mich ist es aber schön. Und von daher ja, fügt sich das jetzt eben einfach so. Und ich bin froh, dass ich da überhaupt die Möglichkeit habe.
Kann ich mir denken. Das alles funktioniert vor allem, weil du einen Mann hast, der auch arbeitet und mit dem du dich abstimmen kannst und der dir diese Freiräume morgens quasi geben kann, weil er sich dann um die beiden Kinder kümmert. Das heißt, es ist ein sehr traditionelles Modell.
Ne? Ja.
Also du bleibst zu Hause, der Mann geht arbeiten.
Ja.
Aber trotzdem hast du ja jetzt so ein bisschen durch Zufall dein eigenes kleines Unternehmen gegründet. Das, was angefangen hat mit, ach, ich könnte ja in der Pandemie mal anderen Mädels erzählen, wie sie ein bisschen trainieren können. Plötzlich bist du Coach und hast die Triathlon-Mädchen gegründet und hast eine eigene Klamottenlinie und bist irgendwie doch wieder sehr präsent in diesem Sport. Wie viel davon war gesteuert und wie viel davon war tatsächlich jetzt, ups, das ist einfach passiert.
Ja, also das, sag ich mal, Profisportler als Coach irgendwann mal landen, ist jetzt nicht ganz so unüblich. Ich wollte aber diesen Weg eigentlich nicht gehen, weil ich dachte, das macht ja irgendwie jeder. Und ja, dann war es eigentlich so, dass, wie du beschrieben hast, in der Corona-Phase ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt auch meinen Beitrag als Ex-Sportlerin dazu leisten und habe eben einfach Workouts zu Hause gegeben. Und in diesen Workouts oder in dieser Kommunikation dann auch mit den Menschen habe ich gemerkt, oh Mann, Anja, du weißt total viel. Und ich habe dann auch gemerkt, es macht mir Spaß. Also nicht nur, dass ich viel weiß und empathisch bin, sondern dass es mir auch total Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten oder denen eben meine Erfahrungen weiterzugeben, mein Wissen weiterzugeben, dass sie die Fehler, die ich gemacht habe, nicht machen. Und vor allem diese Freude auch weiterzugeben. Also ich mache ja den Sport auch wirklich total gern. Und ich glaube, dieses Feuer, das ich für den Sport habe, zu sehen, dass ich bei anderen da auch ein Feuer entfachen kann, das ist total schön. Und einfach auch zu sehen, jetzt nicht nur, wie sich deren sportliche Leistung entwickelt, sondern eigentlich auch deren Lebensqualität verbessert. Ja? Die Beziehung zum eigenen Körper, die Ernährung, die Gesundheit, natürlich auch die Leistungsfähigkeit. Aber damit meine ich jetzt gar nicht, dass sie schneller unbedingt werden müssen, ne? Sondern generell die Widerstandsfähigkeit vom Körper, vom Geist. Also dieses gesamte Paket, das ich einfach so wertvoll finde, was man als Sportler nebenbei lernt oder so einen Nebeneffekt eigentlich hat, aber das einem, sag ich mal, im Leben unheimlich viel hilft. Und das habe ich gemerkt, das versteckt sich alles hinter diesem Coaching. Es ist nicht, dass man zu Hause sitzt und irgendeinen Plan schreibt und irgendjemand macht, sondern jeder macht es ja auf seine Art und Weise. Und ich habe gemerkt, dass eben Frauen mein Klientel sind, die für mich wichtig sind, die Themen haben, die mich beschäftigen und auch wirklich in meiner Karriere intensiv beschäftigt haben und dass ich da einfach unheimlich viel weitergeben kann. Und dann war es eben einfach so, dass die Mädels sozusagen gefragt haben, magst du nicht noch weiter und kannst du nicht noch mehr über das erzählen? Und so bin ich quasi in dieses eigene Coaching oder in dieses eigene kleine Unternehmen geraten. Und das hat sich natürlich auch ganz wunderbar mit der Familie ergänzt, weil am Wochenende, wo mein Mann da ist, mache ich sozusagen Live-Coachings oder Seminare. Dann, wenn natürlich die Menschen, die ich trainiere, die arbeiten, eben auch Zeit haben. Also es war so ein bisschen, doch auch ein bisschen zufällig, wie es sich entwickelt hat, weil einen anderen Beruf oder Job als solches, 9-to-5, hätte ich ja gar nicht machen können mit dem Modell, das wir haben oder eben auch. Ich persönlich sehe es auch so, ich hätte den Profisport auch nicht mehr machen können, weil das eben auch ganz andere, für mich nicht zu vereinende Eigenschaften mit sich bringen, wenn man Familie hat und Profisport ist, oder seine Kinder groß wachsen sehen möchte, das funktioniert nicht. Ja? Also wenn man den Anspruch hat, dass man selbst auch bei vielen Schritten oder fast allen Schritten dabei sein möchte. Und so hat sich das dann eben ein Stück weit tatsächlich ergeben. Und jetzt wo die Kinder größer werden, hat die Mama eben auch das Ziel, das Ganze auch ein bisschen größer zu machen. Das war bislang jetzt eben, lief das eben auf einer kleinen Sparflamme, die die Zeit, die ich hatte, habe ich dafür eben genutzt. Und ja, jetzt gucke ich einfach mal, in welche Richtung es sich entwickelt. Aber es macht mir unheimlich viel Spaß. Und ja, das finde ich ist ein großes Geschenk, dass man einen Job hat oder ja, sein Geld verdient mit einer Sache, die einen Spaß bereitet. Mhm. Und da, ja, muss ich sagen, bin ich sehr dankbar dafür, dass der Sport, auch wenn ich ihn rückblickend manchmal etwas negativer sehe, als er vielleicht auch war, dass ich daraus jetzt dieses schöpfen kann, ja, oder kreieren kann.
Dabei spielt ja ein Thema eine große Rolle jetzt oder eine immer größere, die gerade auch in der Gesellschaft mehr ankommt, nämlich das Thema Männer und Frauen haben unterschiedliche Körper. Zyklusbasiertes Training ist gerade ein Thema, was auch ganz groß durch die Medien geht. Also ich habe neulich mitbekommen, dass die englische Rugby-Mannschaft der Frauen durch zyklusbasiertes Training plötzlich eine massive Verbesserung der Ausfalltrainingstage haben, weil sie zum Beispiel einfach quasi tracken, wie ihr Zyklus ist, wann es ihnen wie gut geht und sie einfach weniger ausfallen. Also wirklich spektakuläre Zahlen. Auch die Zeit berichtet irgendwie drüber. Also es ist gerade ein ganz großes Thema und auch bei dir ist das eins. Jetzt sind nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer gleich große Triathleten oder haben vor, irgendwelche riesigen Wettkämpfe zu machen. Aber alle menstruierenden Personen oder alle Frauen, die noch quasi wirklich Hormonentwicklung im Körper haben und keine Plateauwirkung durch, also entweder Hormoneinnahme oder weil sie schon durch die Menopause sind, haben ja trotzdem total unterschiedliche Leistungsfähigkeit. Kannst du eine etwas standardmäßige Empfehlung geben, wann wir wie trainieren sollten, um unseren Zyklus bestmöglich auszunutzen sozusagen?
Ja, das kann ich. Aber vielleicht will ich vorher noch was vorweg sagen, dass der weibliche Körper ja, wie du auch beschrieben hast, unterschiedliche Zyklen durchläuft. Mhm. Und man spricht zwar viel über zyklusgesteuertes Training, aber gerade der Zyklus verändert sich. Mit 35 geht es auch schon los oder kann schon losgehen. Und deshalb muss man tatsächlich, wie du auch gesagt hast, die Frau auch erstmal sehen, wie ihr Hormonstatus ist. Also ist es Zyklus, ist es in der Menopause, nimmt sie ein Hormonpräparat? Also ich glaube, das muss man nochmal tatsächlich hervorheben, dass es einfach verschiedene Varianten gibt. Mhm. Aber eine große, sag ich mal, Gruppe trifft man tatsächlich eben auch mit, gerade wenn man sich im Sport bewegt, eben mit zyklusbasierendem Training. Und um das mal ganz einfach zu sagen, wenn wir sagen, der Zyklus hat 28 Tage, dann hat man zwei Phasen. Phase 1, die Follikelphase und Phase 2, die Lutealphase. Und in der ersten Phase sind die Hormone relativ niedrig. Da eignet sich's, also man ist da so ein bisschen wie ein Mann trainierbar. Das heißt, da eignet sich intensives Training. Und die zweite Phase, das ist die Hochhormonphase, also wo Östrogen und Progesteron sehr hoch sind, da ist es eben einfach etwas schwieriger, vor allem zum Thema Muskelaufbau, weil Progesteron den Muskelaufbau hemmt, also eher den Katabolismus antreibt, also den Muskelabbau. Und da müsste man sozusagen mit speziellen Ernährungsstrategien, Proteinen gegenwirken, damit man in dieser Phase auch noch gut trainieren kann. Und definitiv ist es durch viele Sportarten, Gott sei Dank mittlerweile, und eben auch in der Gesellschaft ein Thema, wo man erstmal überhaupt drüber sprechen kann. Das war ja auch lange Zeit nicht. Und auch ich bin in einer Phase groß geworden. Ich habe genauso trainiert wie meine männlichen Kollegen und habe vielleicht mal ein bisschen weniger und ein bisschen langsamer gemacht, aber es hat überhaupt nicht funktioniert und habe damals die Ursachen woanders gesucht, in mentalen Fähigkeiten, Talent, wie auch immer. Und rückwirkend konnte ich mir dadurch sehr viel auch erklären, weshalb gewisse Rennen nicht funktioniert haben. Und deshalb, sag ich mal, um es ganz einfach zu sagen, sind es tatsächlich diese zwei Phasen, wobei das jetzt eben nicht heißt, dass man in der Phase 2, in der Hochhormonphase, nicht trainieren kann. Aber es macht durchaus Sinn, dort eben Proteine zu nehmen, wenn man jetzt da Kraft trainiert. Mhm. Oder eben generell ist es so, dass man eben auch so eine Deload-Phase hat, wo man weniger trainiert. Üblicherweise jetzt in Ausdauersportarten ist es, dass man 3 Wochen trainiert und eine Woche dann sozusagen regeneriert oder eine ruhigere Woche hat, weil erst in der Ruhewoche entwickelt sich die Leistung. Das ist auch ganz wichtig. Gerade im Breitensport sehe ich das auch, dass viele immer gleich trainieren und sich dann doch ein bisschen wundern, warum eigentlich die Leistung nicht nach vorne geht. Mhm. Also man braucht da sozusagen einen Zyklus in dem Training. Mhm. Und der passt eigentlich wiederum ganz gut zu dem weiblichen Zyklus. Ich wollte
gerade sagen, da bietet sich eine Woche an.
Genau. Und dann wäre sozusagen 2 Wochen intensives Training. Die dritte Woche könnte man ein Ausdauertraining machen mit etwas höherer Proteineinnahme und Kohlenhydratbedarf, den man hat, weil man eben einfach stoffwechseltechnisch mehr Energie braucht. Der Körper bereitet sich ja auf eine Schwangerschaft vor, auch wenn er nicht schwanger ist, laufen die Systeme ja. Und in der letzten Woche, wo es vielleicht auch so zu PMS kommt oder wo viele Frauen sich auch mental nicht gut fühlen, da eignet sich natürlich wunderbar eine Ruhewoche mit mehr Selfcare oder mit Dingen, die einem einfach gut tun, die dann vielleicht nicht das harte Training sind als solches. Also deshalb passt das eigentlich wunderbar.
Das Verletzungsrisiko ist auch unterschiedlich in den verschiedenen Phasen, ne? Weil irgendwie die Bänder und Sehnen unterschiedlich durchblutet sind.
Genau, also das Progesteron ist ja so der Weichmacher in unserem System und in der Hochhormonphase macht er natürlich alles auch weicher. Deshalb ist das Verletzungsrisiko da größer. Vor allem auch bei Sportarten, wo es so um Reaktion auch geht. Also ich sag mal, bei der Sportart, die ich mache, ist ja sehr monoton als solches. Da ist das Verletzungsrisiko nicht ganz so groß. Da hat man nur das Problem, dass gerade wenn man sich halt unterversorgt, der Östrogenspiegel oft zu niedrig ist und dann eben so Knochenbrüche oder eben ja die Knochensubstanz einfach schlechter wird. Aber in anderen Sportarten, wo es eben auch jetzt beispielsweise wie Rugby oder andere Reaktionsfähigkeiten auch als solches, die dann zu einem Verletzungsrisiko führen, wenn man nicht konzentriert ist, ist in dieser Phase 2 tatsächlich einfach, ist man verletzungsanfälliger. Und das kann man eben leider nicht ausgleichen. Also bei uns in der Ausdauersportart ist es so, dass die Laktatschwelle, also quasi diese Schwelle der Leistungsfähigkeit, ist unberührt. Es fühlt sich zwar in der Phase 2 einfach anstrengender an, einen Wettkampf, aber man kann auf dem Papier die gleiche Leistung bringen, auch wenn man vielleicht mental nicht bereit ist oder sich körperlich nicht wohlfühlt, aber man kann. Aber in anderen Sportarten eben, wo es auf Reaktionsfähigkeit angeht, da ist man einfach in Phase 2 ein bisschen schlechter. Und das kann man dann auch nicht mit einen Espresso zusätzlich oder sowas ausgleichen.
Und es ist auch nicht Anstellerei, sondern es ist dann de facto so.
Ja, genau, ja.
Was glaubst du, wird sich im Sport ändern? Also wir sehen ja jetzt auch in der Medizin, dass tatsächlich auch zum Beispiel über Herzschlag, Puls, Atemfrequenz, das sind ja alles Werte, die eigentlich von den Männern genommen werden, die aber auf Frauen quasi mit Formeln umgerechnet werden müssen, weil wir ein kleineres Herz haben als Männer. Ändert sich da auch was jetzt im Sport in groß oder ist es immer noch so, dass du sagst, also gerade im Triathlon sind die Frauen immer noch nicht wirklich angekommen?
Nee, also da muss ich sagen, im Triathlon sind sie tatsächlich angekommen. Liegt daran, es gibt eine Neuseeländerin, eine Wissenschaftlerin, Stacey Sims. Sie ist so die Vorreiterin hinsichtlich, sag ich mal, frauenspezifischen Training und Ernährung. Und sie war selbst auch Triathletin, was den Vorteil hat, dass natürlich jemand, der aus dieser Sportart irgendwie kommt, dann natürlich auch gewisses Sprachrohr auch in diese Sportart auch hat. Und davon profitieren natürlich die Triathletinnen. Und da ist es so, dass mittlerweile wirklich, also zumindest im ja, bei mir natürlich, bei meinen Kundinnen auch im Breitensport, aber eben im Leistungssport ganz oben wird tatsächlich frauenspezifisch trainiert. Und es gibt zwar noch relativ wenig Studien, also 6% der Studien sind nur mit Frauen.
6%,
ja. Und auch erst seit 1993 sind Frauen überhaupt in klinischen Studien erlaubt, beziehungsweise werden damit integriert bei dem National Institute of Health. Das ist halt das führende Unternehmen für Studien in den USA. Deshalb ist die Wissenschaft tatsächlich noch sehr jung und ich glaube, man wird auch noch mehr rausfinden, aber man weiß auch jetzt mittlerweile auch schon sehr viel, dass er eben ganz anders funktioniert und dass man dann auch andere Trainingsmethodiken braucht, vor allem dann auch, wenn es Richtung Perimenopause geht und Menopause, da ist es auch nochmal komplett anders. Und wichtig ist nur, dass dieses Wissen, das es gibt, dass das jetzt auch ankommt und da sehe ich so ein bisschen Schwierigkeiten, weil das einfach Zeit braucht. Also erstmal bei den Trainern, dass es ankommt, also ich beispielsweise bilde auch Trainer aus. Ich mache eben selbst auch diese Coachings bei Stacey Sims, die wirklich immer da mit aktuellen Studien arbeitet. Aber wichtig ist, es muss natürlich dort ankommen, wo es dann auch praktiziert wird, also bei den Athletinnen selbst. Und das braucht eben einfach Zeit. Aber ich kann sagen, im Triathlon, aufgrund auch von Profi-Triathletinnen, die auch damit sehr offen umgehen und das auch kommunizieren und dadurch eine Sensibilität auch schaffen und auch ein Wissen weitergeben, ist es in unserer Sportart eigentlich, würde ich sagen, schon gut verbreitet. Aber in anderen Sportarten natürlich noch gar nicht, wo es genauso relevant ist. Ja.
Wie gehen männliche Trainer damit um, nach deiner Erfahrung?
Also es gibt die eine und die andere Sorte. Ich glaube, manche berücksichtigen es tatsächlich noch nicht. Vor allem ist es ein bisschen schwierig oder wird das Argument gesagt, schwierig im Nachwuchsbereich, wo man doch viel in einer Gruppe trainiert, wo quasi dann nicht unterschieden wird, in welcher Zyklusphase das Mädchen sich befindet. Und da finde ich es eigentlich gerade am wichtigsten, gerade bei den jungen Mädchen, um ihnen zu erklären, warum, wie heute es nicht funktioniert, ja, oder sie sich so und so fühlt oder diese Gedanken hat. Das heißt, da wird oft das Argument gezogen, es ist nicht praktizierbar in der Gruppe, was ich als total falsch erachte. Man kann ein Training immer anpassen und es ist auch keine große Anpassung. Die einen schwimmen schnell, die anderen schwimmen locker, also wo ist das Problem? Und dann gibt es schon auch Trainer, die sich damit intensiv befassen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass also ich habe auch viele männliche Trainer gehabt. Ist einfach so, dass in dieser Sportart doch irgendwie viele Trainer einfach männlich sind. Aber ich glaube, dass eine Frau, die selbst das Ganze erlebt und wenn man es nicht nur liest, sondern durchlebt, das vielleicht ein bisschen besser vermitteln kann und vielleicht auch besser versteht. Also würde ich jetzt so sagen, ohne da nicht jemanden zu diskreditieren. Ja. Ja.
Wie du sagst, gibt wahrscheinlich solche und solche auf beiden Seiten.
Ja.
Wenn du jetzt auf deine beiden Kinder blickst und auf deine Kindheit, du hast vorhin gesagt, das Thema Körperbewusstsein und was ist ein schöner Körper oder was ist ein guter Körper, dass da ganz, ganz viel aus deiner Kindheit kommt. Wie wünschst du dir, dass deine Kinder aufwachsen? Mit welchem Verhältnis zu Sport, zu Leistungen, zu ihren Körpern? Und wie schaffst du es, das, was du gelernt hast, was du heute kritisch siehst, nicht weiterzugeben?
Ja, also eigentlich bin ich ja der Auffassung, Erziehung ist Vorleben. Und das ist der Punkt, der fällt mir tatsächlich schwer, weil ich bin natürlich meinen Kindern authentisch gegenüber und dadurch kriegen sie eben einfach Dinge mit, die ich ihnen eigentlich gar nicht vermitteln möchte, dass die Mama eben sehr selbstkritisch ist. Aber was ich vermitteln möchte, ist ein gutes Gefühl zu seinem Körper, also Körpergefühl als solches, das sowohl in motorischen Bewegungen als aber eben auch in der Liebe zu seinem Körper, also dass man ihn pflegt, dass man ihn gut ernährt, dass man ihn bewegt. Das ist mir super wichtig und dass das Sport Spaß macht, also egal was es ist. Ich möchte eigentlich die Kinder gar nicht in irgendeine Richtung bewegen, sondern gerade wenn sie jung sind, finde ich wichtig, dass sie ganz viel ausprobieren. Und ich finde sogar, dass in verschiedenen Lebensphasen gewisse Sportarten förderlich sind. Also beispielsweise, wenn man, glaube ich, jugendlich ist, ist es toll, einen Mannschaftssport zu machen und eine Mannschaft zu haben, wo man, sag ich mal, sich aufgehoben fühlt und vielleicht nicht die Einzelsportart betreibt. Also deshalb bin ich da hinsichtlich der Sportart völlig offen und flexibel. Mir ist es nur wichtig, dass sie tatsächlich Sport machen. Aber kein Leistungssport, also ganz im Gegenteil. Ich würde sie wahrscheinlich erstmal so ein bisschen davon abhalten, weil ich einfach auch selbst gesehen habe, jetzt nicht meine eigene Erfahrung, aber dass es, glaube ich, für junge Menschen zu früh in den Leistungssport zu gehen, was bei manchen Sportarten sein muss, betrachten wir Schwimmen oder Turnen, empfinde ich als nicht gut, als Mensch oder eben auch als Mutter. Ich würde mir wünschen, dass sie natürlich das machen, worauf sie Spaß haben. Und ich würde sie eben allen unterstützen, was sie machen. Und glaube aber, dass natürlich der Triathlon da eine sehr schöne Sportart ist, wo man dann im höheren Alter tatsächlich, also mit höherem Alter meine ich dann eben einfach im Jugendalter, tatsächlich einfach auch da Vollgas geben kann und dann auch noch viel erreichen kann. Ja.
Gehen wir nochmal zu denen, die schon Sportlerinnen und Sportler sind. Letzte Frage. Was gibst du denen mit auf den Weg, die gerade von ihrem ersten Triathlon träumen?
Macht's. Also definitiv nicht nur träumen, sondern in die Tat umsetzen, ist eine wunderschöne Sportart. Und sie begeistert und sie ist wirklich auch gesund, wenn man sie gesund betreibt. Also das muss man tatsächlich auch sagen. Man hat da keine Spätfolgen. Und der ganze Wandel, den dann diese Sportarten mit einem machen, einhergehend eben mit dem Lebensstil, wo wir nochmal den Kreis dann auch schließen, eben wie man mit seinem Körper umgeht, wie man ihn ernährt, wie man sein Leben führt mit Bewegung in der Natur, plus dann natürlich auch gerade, dass man sich in einem Verein anschließt und eben auch unter Menschen ist, kann ich nur sagen, dass es wirklich ein wunderschöner Sport ist und kann da nur sagen, machen.
Anja, vielen Dank, dass du bei mir warst, dass du aus deinem Leben, aus deinem Sport und aus deinen Gedanken erzählt hast. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Also ich bedanke mich für das tolle Gespräch und ja, muss sagen, es war schön und ja, ich muss auch wirklich zugeben, habe jetzt so ein Interview auch noch nie so geführt, das auch so so allumfassend ist. Und es ist schön, weil man möchte ja nicht nur als Sportler immer Dinge sagen, sondern einfach auch als Mensch und da überhaupt eine Stimme zu bekommen oder ein Mikrofon. Also vielen lieben Dank.
Das freut mich sehr. Und wer sich mehr für Anjas sportliche Sachen erzählt, da gibt's noch andere Podcasts. So, man genau. Muss ihn nur googeln. Schön. Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch besonders die vorherige Episode mit Paraschwimmer Josia Topf, der übrigens im gleichen Schwimmbad trainiert wie Anja. Und wenn ihr euch besonders fürs Laufen interessiert, ist vielleicht die Folge mit der Bamberger Laufinfluencerin Leni Runner auch spannend. Und wenn ihr was für tolle Frauen übrig habt, die sich mit Sexismus im Sport befassen, dann empfehle ich euch die Folge mit Kati Kessler von den Bergfreundinnen. Die findet ihr alle bei uns im Feed. Diese Aufnahme hat Tobias Götz verantwortet. Für die Produktion ist Matze Hoch verantwortlich. Redaktion und Moderation wie immer von mir, Andrea Pauli. Die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Sahar Neschat-Bachom. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.